Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge vom Mentalkraft Podcast, der Podcast für Sportpsychologie, Psychologie, Gesundheitspsychologie, Psychotherapie und alles drumherum. Wir, also Lukas Maher von Systemische Gesundheit und meine Wenigkeit Paul Schlitter von Fundamentalkraft, unterhalten uns heute erstmal so ein bisschen über uns selbst, stellen uns vor, stellen so ein paar Themen vor, die wir vielleicht abhandeln möchten und auch in welchen Konstellationen wir das Ganze tun möchten. Wenn euch das Ganze gefällt, teilt es gerne auf sozialen Medien, lasst uns eine gute Bewertung auf iTunes da oder auf allen anderen Podcast-Plattformen und dann hören wir uns auch in den zukünftigen Folgen hoffentlich wieder. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Mentalkraft-Podcast. Mein Name ist Paul Schlitter und ich sitze hier mit meinem wunderbaren Partner in Crime, Lukas Maher, auch bekannt unter Systemische Gesundheit. Wir machen heute unsere Einführungsfolge. Das heißt, wir stellen uns ein bisschen vor, quatschen ein bisschen darüber, in welche Richtung der Podcast so gehen soll. Zumindest was unsere Erwartungen jetzt sind. Wie sich das dann entwickelt, ist ja eh immer eine andere Sache. Und geben euch ein paar kleine Einblicke darin, was wir vielleicht auch schon so für Themen geplant haben. Lukas, ich würde bei dir anfangen. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und warum machst du jetzt einen Podcast?
Hallo erstmal, ich bin Lukas, ich bin Psychologe, 26 und bin systemischer Therapeut in Weiterbildung für die Approbation zum psychologischen Psychotherapeuten. Und ich mache noch eine Weiterbildung zum Sportpsychologen. Ich glaube, da haben wir sozusagen eine kleinere Überschneidung. Und ich war auch mal Fitnesstrainer mit einer schönen kleinen B-Lizenz. Das heißt, ich habe auch so ein paar Bezüge noch zum Sport. Oh ja.
Okay. Das heißt, du hast selber auch einen sportlichen Hintergrund dann?
So kann man das nennen, wenn man das so nennen möchte. Also ich habe früher Badminton gespielt, bisschen Kampfsport gemacht, war in Österreich in meinem Studium viel joggen in den Bergen und dann irgendwann bin ich zum Krafttraining gekommen, weil meine Freundin damals in der Beinpresse viel stärker war als ich. Und dann hat sie gemeint, du musst trainieren gehen. Also sie war wirklich viel stärker und sie trainiert immer noch ziemlich gut, aber genau, jetzt mache ich Kraftsport, die Fitnessstudios haben zu, ich habe ein paar Sachen im Keller stehen und nerv halt die Nachbarn damit ein bisschen.
Okay. Und was sind denn so deine Beweggründe dafür, grundsätzlich überhaupt einen Podcast machen zu wollen?
Also ich glaube, dass es zumindest einfacher ist, über gesprochene Sprache Informationen zu transportieren, als es manchmal über Schrift ist. Also ich habe ja auf meiner Seite Systemische Gesundheit ja auch, ich weiß nicht, würde man das einen Blog nennen, wahrscheinlich schon, indem ich quasi über mentale Gesundheit, Essstörungen, noch nicht Sportpsychologie, aber bald Ernährungspsychologie informiere. Und ich finde es irgendwie cooler, auch noch so einen Austausch zu haben mit einem Fachkollegen, der auch ähnlich denkt, zumindest, glaube ich das.
Du glaubst also, dass wir ähnlich denken, das ist gut zu wissen. Okay, ja, sehe ich. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, du hast ja auch dein Blog, nennen wir es mal, also deine Instagram-Seite, wo du auch viele Informationen darbietest und das auch sehr gut tust, meiner Meinung nach, sonst würde ich nicht hier mit dir sitzen. Was war denn da so ursprünglich die Motivation, das überhaupt zu machen? Ich weiß, dass du ja auch, sag ich mal, in deiner psychologischen Laufbahn schon so einige Kurven mitgemacht hast. Was hat denn dich dazu angetrieben, so, sag ich mal, ich nenne es mal Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben?
Man könnte jetzt sagen, es war so ein bisschen der Lockdown. Okay. Es hat aber vor allem auch private Gründe gehabt, dass ich dann einfach mehr Zeit hatte und ich es eigentlich auch schon viel länger vorhatte. Hintergrund war, dass ich eine Promotion schreiben wollte, die ist jetzt erstmal verschoben, wahrscheinlich bis auf nächstes Jahr, zum Thema Essstörungen bei Männern. Und da kommst du natürlich bei der, sobald du irgendwie eine Fallzahlplanung machst, an riesige Probleme, was so die Stichprobenakquise angeht. Das heißt, du wirst immer irgendwelche Probleme haben, an die Leute dran zu kommen, was für mich natürlich auch bedeutet, okay, die Leute sind nicht so ganz informiert, was die Themen angeht. Und dann denkst du ein, zwei Schritte weiter und dann ist das wohl bei vielen Psychologie-Themen so. Und dann habe ich mal angefangen damit und dann hat es mir Spaß gemacht und dann habe ich das irgendwie weitergemacht. Also ich glaube, ich hätte es auch direkt wieder aufgehört, wenn es keinen Spaß gemacht hätte.
Ja, okay. Okay, das heißt also, grundlegend aus dieser Promotion heraus, auch schon Richtung Essstörungen bei Männern, was ja, sag ich mal, der kleinere Bereich ist, ne? Der Großteil vom Essstörungsforschungsbereich bezieht sich ja sowieso auch auf Frauen. Wie war die, also wo hast du da für dich die Brücke zum Sport geschlagen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt auch mal sowas Richtung Sportpsychologie machen?
Ich würde sagen, das kam auch so ein bisschen aus der Tätigkeit raus als Fitnesstrainer, weil sobald du irgendwie sagst, okay, ich studiere Psychologie, dann waren auch selbst die härtesten oder zumindest bei mir oft die härtesten Bodybuilder so, dass sie dann doch über persönliche Sachen gesprochen haben. Mhm. Und da dachte ich, okay, Sportpsychologie könnte vielleicht irgendwie ein niederschwelligerer Zugang sein für solche Menschen, weil man natürlich auch sportpsychologisch mit denen arbeiten kann. Also ich meine, die Grenze zum Klinischen ist dann, wenn man beides macht, irgendwo fließend. Und man kann, ich kann auch beides abdecken eventuell. Aber es hat nicht so den Krankheitsstempel, den vielleicht eine rein therapeutischer Hintergrund hat. Muss es ja auch nicht. Also es gibt ja auch gestörte Essverhaltensweisen, die also nicht klinisch relevant sind.
Wie jetzt mal für die das vielleicht noch nicht wissen, also wir haben ja noch, bisher haben wir noch absolut gar keine Ahnung, wer sich überhaupt unseren Podcast anhören wird. Erst nochmal Hallo an alle, die dabei sind.
Hallo.
Was ist denn der konkrete Unterschied jetzt zwischen einem Psychologen, einem Therapeuten und einem Sportpsychologen?
Uff. Also der Psychologe hat in der Regel, oder die Psychologin, 5 Jahre Psychologie studiert und mit Master abgeschlossen. Mit Master of Science oder manchmal auch mit Master of Arts, je nachdem. Blick geht in deine Richtung. Der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin hat danach noch eine Weiterbildung gemacht zur Psychotherapeutin, zur psychologischen oder zum Psychotherapeuten. Die dauert je nachdem 3 Jahre, manchmal 4 und in der Psychoanalyse so zwischen 5 und 10. Das kommt irgendwie drauf an, wie lange man da auf der Couch hockt. Okay. Man weiß es nie so genau. Man kann die Psychotherapeutenausbildung am ehesten mit einer Facharztweiterbildung vergleichen für Psychologen in schlecht bezahlt und undankbar und teuer. Aber so in etwa ist es ja gedacht und man ist ja dann auch irgendwo im kassenärztlichen Register. Es ist also sozusagen ein Facharztäquivalent und ist auch nochmal ein Qualitätskriterium, wovon man sich natürlich auch von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern abgrenzen kann, ja, auch was die Abrechnung angeht und was die, genau.
Und ich denke, Sportpsychologe. Dass ich dich unterbreche. Ich denke, das ist was viele ja mittlerweile auch schon kennen, ist so diese Abgrenzung zwischen psychologischen Psychotherapeuten und Heilpraktikern, die diese Zusatzausbildung gemacht haben, wo ja die Zugangsqualifikationen deutlich geringer sind als bei richtigen Therapeuten. Was ja nicht zwingend heißen muss, dass alle Heilpraktiker mit Psychotherapeutenausbildung schlecht sind. Aber es hat schon seine Gründe, dass die Eingangsbedingungen da eben anders sind.
Ja, genau. Also es ist ja auch die Frage, ob ich jetzt, wenn ich in ein Flugzeug steige, mit jemandem fliegen will, der irgendwie eine Ausbildung gemacht hat, die 10 Jahre oder 5 Jahre geht, oder ob ich halt mit jemandem fliege, der irgendwie mal im Segelfliegerverein unterwegs war. Der kann natürlich auch ein guter Pilot sein, aber das Risiko ist natürlich ein anderes und die Unterschiede sind, die Streuung ist, glaube ich, einfach viel größer und es gibt sehr gute Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, aber ich glaube, man ist bei denen mit dem Richtlinienverfahren, also mit der Approbationsausbildung von 3 bis 5 Jahren, einfach auf der sicheren Seite, weil es ja auch die Pflicht gibt zur Fortbildung und du ja in der Regel auch immer noch Supervision machst und das macht schon mal viel aus. Wenn du dir deine eigenen Stunden noch supervidieren lässt, weil du dann nicht einfach nur dein eigenes da vor dich hin braust. Jetzt wollte ich das mit der Sportpsychologie an dich abgeben.
Ach so.
Und,
interessant.
Ja.
Also Sportpsychologie,
du bist
ja
sozusagen der Experte.
Sportpsychologie ist leider noch nicht so konkret abgegrenzt wie die therapeutischen Berufsfelder. Also Sportpsychologe an sich ist kein geschützter Begriff. Sportpsychologe kann sich eigentlich jeder nennen, der Bock drauf hat, so ungefähr. Wo es die Abgrenzung gibt, ist bei den sportpsychologischen Experten. Das ist eine Datenbank, die vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften geführt wird, wo eben nur solche reinkommen, die A, mindestens Master- oder Diplomabschluss in Psychologie haben und dann, früher war es so, da gab es nur die Fortbildung von dem Berufsverband, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie von der ASP, das ist das, was du ja jetzt auch gerade machst. Wenn man die dann abgeschlossen hatte, dann wurde man diese Expertendatenbank aufgenommen. Und bei uns war es so, dass wir das quasi, also wir diese Zugangsvoraussetzungen, Zugangsbedingungen mit unserem Master in angewandter Sportpsychologie eben erfüllt haben. Das ist eine Qualifikation, eine Abgrenzung der Qualifikation, die sich durchaus schon lohnt, weil man dann eben auch Zugriff auf die ganzen Olympiasportverbände hat. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Datenbank bin und eine Anfrage von einem Kaderathleten bekomme, so nach dem Motto, hey, ich bräuchte mal ein sportpsychologisches Coaching, dann kann man das einfach mit dem DOSB abrechnen. Und dann trägt quasi der Sportler in dem Fall die Kosten absolut nicht selbst. Dasselbe geht für Mannschaften und Co., die im DOSB ab einem gewissen Level vertreten sind. Und Sportpsychologe, also so für den Master, da gibt es mittlerweile auch mehrere, da sind dann aber, also ich weiß, dass der in Halle auf jeden Fall für die Expertendatenbank qualifiziert, ich weiß nicht, wie es mittlerweile mit dem in Köln aussieht, in Münster gibt es ja auch einen mittlerweile, da weiß ich auch nicht, wie die Regularien da so aufgestellt sind, aber da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es auch zumindest bald so sein wird, wenn es noch nicht so sein sollte. Abgesehen davon müsste man eben für diesen Masterstudiengang, da waren die Voraussetzungen sehr gemischt. Also wir waren zu neunt bloß. Ich war einer von drei Psychologen und Psychologinnen. Dann hatten wir welche, die Lehramt studiert hatten, die Pädagogik studiert hatten, die Sportwissenschaften studiert hatten. Also das war ein sehr gemischtes Feld. Aber auch da, sagen wir mal, relativ streng, was die Notenvoraussetzungen anging. Ja, und dann ist man halt Sportpsychologe und kann anfangen zu arbeiten. Jetzt mal fiese Frage an dich. Was macht denn ein Sportpsychologe überhaupt?
Oh, das ist, glaube ich, ziemlich unterschiedlich. Also ich meine, es kommt darauf an, wo die Sportpsychologinnen und Sportpsychologen angestellt sind und da, ob sie überhaupt angestellt sind. Uns wurde zumindest bisher nahegelegt, dass wir uns eher auf eine selbstständige Tätigkeit einstellen sollen, was ich auch eigentlich ganz gut finde. Also es gibt, glaube ich, das kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele festangestellte Sportpsychologen es gibt. Ich glaube, im Fußball wird es natürlich immer mehr. Die holen sich schon die Leute ran. Aber jetzt wirklich so in Vollzeit ist das dann doch außerhalb vom Fußball, glaube ich, ein, zwei Stellen. Ich weiß es jetzt auch nicht genau.
Mein letzter Stand war eine in Berlin.
Ja, das kann sein. Ja, und was man damit macht, ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, wie du dich positionierst. Also ob du in einem Verein bist und dort mit den Athleten an bestimmten sportpsychologischen Themen arbeitest, an Zielsetzung, an Entspannung und Aktivierung, was du ja, glaube ich, besonders magst.
Total.
Ja, letztlich ja eigentlich an der sportpsychologischen Leistungsoptimierung zum einen. Ich vermute, das ist immer so die Eintrittskarte, aber letztlich wird es auch immer mal wieder um, man nennt das wahrscheinlich jetzt Persönlichkeitsentwicklung, ob man das so nennen sollte, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auch immer wieder andere Themen im Kontext von Sport mit einem psychologischen Hintergrund, die von den Athletinnen und Athleten gern angesprochen werden, und dafür ist man eben da. Und ich glaube, als Selbstständiger, der von außen kommt, das ist jetzt auch wieder so systemische Therapie und systemisch gedacht, hast du nochmal andere Möglichkeiten und arbeitest du ganz anders, als wenn du jetzt vom Verein angestellt bist oder vom Verband.
Ja. Ja, also das ist sowieso immer so eine Diskussion auch in dem Arbeitsfeld, dass also auch aus systemischer Sicht, wie gut denn überhaupt jemand, der in einem Verein zum Beispiel angestellt ist als Sportpsychologe, innerhalb dieses Systems neutral den Athleten gegenüber agieren kann. Ich weiß aber, dass zumindest im Fußball die Vereine eben ihre Geheimnisse hüten wollen und entsprechend sehr resistent dafür sind, Leute von außen reinzuholen, ohne die tatsächlich unter Vertrag zu stellen. Was man auch nicht vergessen darf, also wir machen natürlich, also so Leistungsoptimierung ist ja ein Thema, Persönlichkeitsentwicklung, hast du ja die Begrifflichkeit, kann man dann erstmal so stehen lassen, denke ich. Abgesehen davon gibt es natürlich auch unterschiedliche Leute, mit denen wir arbeiten. Also es müssen nicht immer nur Athleten und Athletinnen sein, es können auch Trainer und Trainerinnen sein, es können Funktionäre sein, also so Geschäftsführer von Vereinen oder von Verbänden. Dann können es auch die Eltern sein, oft von Athleten und Athletinnen. Gerade im Jugendbereich kommt es öfters mal vor, dass man mit den Eltern Kontakt hat und da entsprechend im Austausch steht. Und da geht es halt um alles Mögliche. Also was man eigentlich ist der Sportpsychologe oft in solchen Fällen auch so ein bisschen der Typ für alles. Man geht dann von einem sportpsychologischen Beratungsgespräch über Umgang mit Emotionen zur Trainingseinheit und ist dann im Endeffekt Co-Trainer auf dem Feld, wenn man Hütchen mit aufstellt und die Athleten mit einweist oder so Sachen. Also das tatsächliche Aufgabenfeld, zumindest in Anstellung, ist dann nochmal deutlich anders, als man sich vielleicht zu Beginn vorstellt. Ich würde vielleicht noch ein paar Wörter zu mir sagen. Hatten wir ja noch.
Ja, gern.
Also mein Name ist Paul, das habe ich ja schon gesagt, Paul Schlüter. Ich bin jetzt seit 3 Jahren knapp selbstständig im Bereich Coaching im Kraftsport und Sportpsychologie. Das mache ich größtenteils im Kraftsport, aber auch außerhalb des Kraftsports. Da habe ich bisher so, was habe ich alles gemacht? Basketball, dann hatte ich Leichtathleten, Radfahrer, Bobsportler, ein, zwei Ruderer, ein bisschen Gewicht heben. Also alles mal so ein bisschen quer übers Board. Bestimmt jetzt auch noch Dinge vergessen. Bin in Deutschland aufgewachsen, war dann länger im Ausland, habe auch meinen Bachelor im Ausland gemacht und habe dann eben mein Bachelor auch in Psychologie. Das war auch schon ein Master of Arts, aber das liegt im schottischen System. Es ist ein vollwertiger Bachelor. Und habe dann meinen Master in Halle gemacht und habe mich dann so, habe quasi meine Masterarbeit ein bisschen nach hinten geschoben, um meine Selbstständigkeit aufzubauen, damit ich dann direkt nahtlos im Übergang mich auch selber durchboxen konnte. Und also Sportpsychologie bin ich tatsächlich drauf gekommen über, ich hatte ein Modul im Bachelor in positiver Psychologie bei einem Professor Dr. Stephen Draper. Man kann sich vorstellen, so Birkenstock, Cargohose, Hawaii-Hemd, lange Haare und so eine Brille mit Band hinterm Kopf, die man so vorne auseinandernehmen kann. Weißt du, ich meine? Und bei dem haben wir so Sachen gemacht wie achtsames Essen. Und ein Thema war da eben auch der Einfluss von Sport und körperlicher Betätigung auf die Psyche. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert, habe dann auch in genau den Themenbereich meine Hausarbeit geschrieben und bin dann durch Zufall, weil ich damals im Bereich E-Sports recht aktiv war, auf einen Sportpsychologen gestoßen, der in League of Legends eine Mannschaft betreut hat, später auch gecoacht hat. Und dem habe ich dann einfach mal auf gut Glück, als mein Studium so langsam zu Ende ging, auf Facebook geschrieben und gefragt, wo er denn studiert hat. Und er hat gesagt, in Halle bei Professor Stoll, ich soll mich bei dem doch einfach mal melden und mich bewerben. Und dann bin ich da auch gelandet. Und mir war eigentlich schon, also uns wurde auch sehr früh gesagt, ne, ja, es gibt feste Anstellungen in der Sportpsychologie, aber schwierig, zweites Standbein wäre gut. Und dann dachte ich halt, ja gut, eigentlich total perfekt, wenn ich sage, ich mache so ein bisschen Coaching im Kraftsportbereich und nebenbei die Sportpsychologie und lasse das dann mit der Zeit mehr werden. In die Richtung entwickelt es sich jetzt auch zurzeit. Und ich denke, wir sind beide Menschen, die so ein bisschen das selbstständige Arbeiten auch sehr genießen.
Nur, dass ich jetzt nicht so ganz selbstständig arbeite, weil ich auch im Rahmen meiner Therapeutenweiterbildung in einem Krankenhaus arbeite, also in der Psychiatrie, und das ist eine Station für Psychosomatik. Das heißt, wir haben Patienten mit Essstörungen auch, vor allem Patienten mit chronischen Schmerzen, sei es jetzt Körperschmerzen oder sei es organische Schmerzen, also was wie Reizdarm, das könnte theoretisch auch zu uns kommen. Und dann ganz normal Depression, Angst, Zwang, alles, was jetzt noch nicht so ganz psychiatrisch ist, also jetzt keine krass manischen Patienten oder Patientinnen, auch keine Schizophrenen, die sind alle 2 Stockwerke unten drunter.
Im Keller, ja.
Nee, wir sind im 5. Stock, die sind okay. noch nicht ganz im Keller, aber wir sind die einzige offene Station in unserer Einrichtung. Was natürlich auch immer eine besondere Herausforderung ist.
Ja. Wie ist denn da der Austausch zwischen den Stationen?
Wir haben so ein Telefon, und wenn es einen Notfall gibt, also wenn jemand dekompensiert oder aggressiv wird, dann klingelt das im ganzen Haus. Also jeder hat so ein Telefon und das klingelt dann, und dann rennen wir alle runter und retten den Tag sozusagen. Ansonsten findet zwischen den Stationen für mich wenig Austausch statt. Innerhalb der Abteilung ist noch was anderes. Also wir haben zu der Abteilung, in der ich jetzt bin, gehört noch eine Depressionsstation und 2 Tageskliniken. Tageskliniken, das ist sowas wie eine teilstationäre Behandlung. Das heißt, man geht da morgens hin, hat dann dort seine Therapien bis nachmittags, ist auch sehr intensiv, und geht dann nachmittags wieder heim. Genau, und da gibt es auch eine Depressionsstation. Und da ist der Austausch schon da, aber jetzt auch nicht so viel, weil es der Klinikalltag gibt es meistens nicht so her, dass man sich so ganz krass austauscht. Also wir tauschen uns, glaube ich, eher so interdisziplinär aus, also die PsychotherapeutInnen, die Ärzte und die Leute von der Pflege und auch die Kreativtherapeuten, also die Leute, die Ergotherapie machen, Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Yoga, die Physios sind auch dabei. Also da ist dann eher der Austausch. Das ist natürlich für die Patienten auch irgendwie interessanter.
Genau. Ja, okay. Wie siehst du denn so Also das interessiert mich jetzt tatsächlich. Wie siehst du denn so in Zukunft ungefähr die Aufteilung deiner Tätigkeit?
Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es 50-50 ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie nur 30% Sportpsychologie ist und dass ich mir über die Sportpsychologie auch theoretisch mal Patienten nehmen kann. Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, ich positioniere mich mehr im Bereich mentale Gesundheit, was irgendwie auch für mich naheliegend wäre, oder auch das, was du meintest mit dem Eltern-Coaching, das ist natürlich für mich als Systemiker auch wieder sehr interessant, wie man mit Eltern umgeht oder auch mit, ich meine, Teambuilding generell wäre, glaube ich, auch eher eine Stärke. Dadurch, dass mich natürlich auch die Forschung interessiert, will ich die irgendwie auch noch in die 100% integrieren, deshalb wird es ein bisschen schwierig, aber ich würde mal sagen, 50% ist Therapie. 40-50. Okay. Und ja, den Rest, den würde ich dann so auffüllen. Je nachdem, wie der Bedarf halt auch ist, gell? Mhm.
Ja, gut. Das
du
ist
schmunzelst.
Sowieso, ja, das ist sowieso so eine grundlegende Frage. Und auch immer ein Thema. Ich denke, das ist sowieso auch mal ein Thema, was wir sogar mal in einer einzelnen Folge behandeln können. So, wie man ethisch und moralisch vernünftig sich vermarkten kann als Sportpsychologe. Weil ja natürlich so diese, das ist immer so die Frage, gerade wenn ich mit Trainern rede und Trainerinnen, ist immer so die Frage, wie viel Leistungsanstieg kann ich erwarten, wenn ein Athlet mit einem Sportpsychologen oder einer Sportpsychologin arbeitet? Weil das ist so das Hauptverkaufsargument eigentlich. Und da muss man natürlich vorsichtig sein. Es gibt manche Sportpsychologen, manche Sportpsychologinnen, die da sehr aggressiv mit umgehen. Gerade, dass es da kommt jetzt auch wieder so dieser Unterschied rein. Es gibt auch gerade viele Mentaltrainer, die sehr aggressiv und, sag ich mal, faktisch in ihren Aussagen werden, was ich sehr kritisch sehe. Auf der anderen Seite sehe ich meiner Meinung nach auch in dem Berufsfeld zu viel Zurückhaltung, was das Vermarkten angeht. Mhm. Weil wir schon, also es gibt genügend Evidenz, die zeigt, dass die Sportpsychologie sehr wohl auch einen kausalen Einfluss auf die sportliche Leistung haben kann. Und da brauchen wir uns nicht hinter zu verstecken und zu sagen, ja, vielleicht könnte es sein. Sondern können wir auch konkret sagen, hier ist die Evidenz, die spricht dafür, deswegen machen wir die Arbeit, schickt uns Sportler. Oder Sportler kommt zu uns. Also der Bedarf ist da, aber man muss auch viel dafür kämpfen. Das kann ich ja auch jetzt schon sagen. Man immer, wenn man mit Leuten arbeitet, die vielleicht noch nicht so viel mit Sportpsychologie zu tun haben, man muss auch sehr viel die eigene Präsenz und die eigene Arbeit rechtfertigen können. Und man wird da auch sehr schnell in eine defensive Haltung gebracht. Und damit können auch nicht alle so gut umgehen. Weil das ist auch tatsächlich was wir im Studium auch nicht so viel gelernt haben. Leider. Also dieser Umgang damit, wenn einer einfach komplett provokativ fragt, ja, warum soll ich denn überhaupt Geld dafür ausgeben? Nenn mir Gründe. Mhm. Das sollte man schon können. Und das können leider nicht alle.
Ja, also so einen Buy-in, den muss ich in der Therapie zum Beispiel seltener machen, weil da einfach das Klientel ja schon auch meistens mit einem klaren Auftrag kommt oder zumindest mal mit einem Auftrag. Ob das dann der zielführende Therapieauftrag ist im Sinne von, ich möchte Heilung widerfahren, ich möchte eine Wunderpille und noch eine Wunderheilung dazu, am besten alles innerhalb von 6 Wochen und dann möchte ich irgendwie meine Probleme der letzten 50 Jahre beseitigt haben. Also das ist dann nochmal was anderes. Die Leute kommen, glaube ich, eher mit einer anderen Ansprechlichkeit ran, was völlig nachvollziehbar ist, wenn man in Not ist. Aber das ist, finde ich, ein guter Punkt, den du ansprichst, weil den habe ich irgendwie auch nicht so auf dem Schirm, weil für mich ist das halt alles selbstverständlich, dass das wirkt. Und wir sind da, glaube ich, in der Sonderrolle, dass wir unsere Methoden einfach noch mehr erklären müssen, als es jetzt vielleicht die Athletiktrainer machen müssen. Auch wenn man da natürlich kritisch fragen könnte, ja, was ist denn da eigentlich das Outcome? Ist es jetzt irgendwie ein krasser Übertrag auf die Sportart oder ist es Verletzungsprävention? Da kann man ja irgendwie auch diskutieren.
Ja.
Aber ich glaube, die sind eigentlich schon etablierter als wir.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, gerade dieser Vergleich zu Athletiktraining ist meiner Meinung nach ein sehr guter Vergleich, weil so ähnlich sehe ich das eben auch im Sportkontext. Also wir haben ja natürlich auf der einen Seite den Kontext der sportlichen Leistung und dann auf der anderen Seite so diesen Kontext der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung. Und wenn es um sportliche Leistung geht, sehe ich mich als stumpf gesagt Athletiktrainer für den Kopf. Ich bin dafür da, mit den Leuten an konkreten Dingen zu arbeiten, den Tools und Techniken an die Hand zu geben, die sie nutzen können, um ihre Leistung zu fördern. Und oder eben schlechte Leistungen zu verhindern, auch wenn wir uns da schnell im Vermeidungsbereich bewegen, sprachlich gesehen zumindest. Und das ist natürlich ein Prozess, der ähnlich wie Athletiktraining Zeit benötigt, auch Übung. Man muss die Übungen auch machen, man muss auch die Zeit investieren und eben auch langfristig Geduld haben und nicht jetzt erwarten, dass ich, wir sind nicht die Mentaltrainer, die sagen, klopft euch vor eurem Wettkampf dreimal auf den Kopf und sagt, ich liebe mich, ich bin richtig gut, ich bin toll und dann habt ihr 10% Leistungsanstieg. Die Mechanismen sind da ein bisschen anders, ein bisschen langfristiger. Auch das immer so, ne? Also dieses also häufig ist es so, dass ich, wenn ich Anfragen bekomme, dann bekomme ich die von Sportlern und Sportlerinnen, die kurz vorm Wettkampf sind und sagen, ich habe einen Wettkampf in 3 Wochen und bin viel zu nervös, ich brauche Hilfe. Und mein erster Gedanke dann ist immer, ja, wärst du mal vor einem halben Jahr zu mir gekommen. Und ich glaube tatsächlich, das kann man im Kontext von Therapie auch irgendwo ähnlich sehen, dass oft die therapeutische Intervention auch erst dann kommt, wenn die Hütte brennt, wo es oft vielleicht besser wäre, wenn schon im Vorfeld vorgearbeitet werden kann und eine gewisse Grundlage gelegt werden kann. Wobei da natürlich auch andere, teilweise chemische Prozesse mit einspielen oder eben Lebensereignisse, die man nicht vorher planen kann. Das ist nochmal ein bisschen komplexer, denke ich, in dem Kontext.
Ja, und auch irgendwo so eine mangelnde Präventionsarbeit. Ich meine, einiges an Psychotherapie wäre wahrscheinlich zu verhindern, wenn es im Kontext von Prävention einfach mehr Angebote gäbe oder auch mehr Intervention, präventive. Aber da gibt es in Deutschland ja relativ wenig. Das liegt ja auch an dem Gesundheitssystem, dass wir eigentlich eher so aufgebaut sind, dass wir intervenieren, wenn halt schon erkrankt ist, was ja auch okay ist, was ja irgendwie auch mein Einkommen sichert. Also für mich soll es okay sein, aber ich vermute mal, man könnte sich da ein bisschen was sparen, wenn man da einen anderen Zugang
sparen würde. was wäre denn so ein Beispiel von Prävention im therapeutischen Bereich?
Gute Frage. Also ich meine, es gibt ja schon viele Arbeiten irgendwo mit Psychoedukation. Da ist dann die Frage, ob das wirklich was bringt. Man könnte auch Schulpsychologen aufstocken. Die gibt es in Deutschland eigentlich auch relativ wenige. Die könnten ja auch irgendwie schon mal vorher auf die Schülerinnen und Schüler zugehen, wenn es um irgendwelche Projekte geht. Ich meine, man kann auch Workshops erarbeiten. Also das ist, die Möglichkeiten, die man da hat, sind vielfältig. Ich meine, eine breit gefächerte Psychoedukation, also eine Aufklärung über mentale Gesundheit würde Jugendlichen, glaube ich, auch schon mal gut tun, auch Kindern. Man kann zu bestimmten Themen was erarbeiten. Ich meine, zum Thema Trennung von Familien und was das mit den Kindern macht. Vielleicht gibt es sicherlich auch Tools. Man könnte so für so einen Fall natürlich auch mal da als Schulpsychologe tätig werden, die Familie einladen, da irgendwie drüber sprechen. Also ich meine, da gibt es ja einiges, was man theoretisch schon machen kann. Dann wäre es natürlich auch gut, wenn man die Schwelle, um einen Psychotherapeuten zu bekommen, niedriger senken würde, weil dann würden sich viele Erkrankungen gar nicht so chronifizieren und dann wäre man auch im Interventionsbereich irgendwie noch gut aufgestellt.
Ja, okay, ja. Ich glaube gerade bei Schulpsychologen, also ich habe ja meinen Schulabschluss im Ausland gemacht und ich war in so einer internationalen Schule und wir hatten halt einen School Counselor, der hieß sogar Mr. Tingley. Und der hatte auch eine therapeutische Ausbildung, hatte Psychologie studiert und der war, also seine Hauptrolle war eigentlich jedes Jahr dafür zu sorgen, dass die Leute in der 12. Klasse ihre College-Bewerbungen und so rechtzeitig rausschicken. Das war so der Großteil seiner Tätigkeit und den Rest der Zeit hat er sich mit der psychischen Gesundheit der Schüler auseinandergesetzt. Das hieß, hatte auch, also so wie das, sag ich mal, etabliert war in der Schule, hatte auch so seine Probleme, aber grundlegend war jemand da, wo, wenn man sich schlecht gefühlt hat oder wenn es einem schlecht ging, konnte man sich bei ihm ins Büro setzen und mit ihm einfach mal eine halbe Stunde bis Stunde quatschen. Man konnte dafür sogar auch Unterricht verpassen. Das war erlaubt. Und ich glaube, diese Art von niedrige Schwelle ist es, die auch dann dafür sorgt, dass die Leute überhaupt einen ganz anderen Zugang zu ihrer psychischen Gesundheit haben. Weil es dann nicht mehr so dieses ist von ich bin krank und bin anderen eine Last, sondern mir geht's nicht so gut und ich kann mal mit jemandem drüber reden, ohne dass ich da jetzt irgendwie einen bestimmten Druck habe, großartig was verändern zu müssen. Was, glaube ich, auch sogar die Arbeit von, in dem Fall, dem School Counselor einfacher macht, als wenn er jetzt durch die Schule durchfilzen muss nach Leuten, denen es potenziell schlecht gehen könnte und die dann per Brief zu sich einlädt oder einen Termin in 6 Wochen vergibt oder so. Ich glaube, also das ist vielleicht ein ganz guter Übergang sowieso. Wir haben ja so ein paar Themen uns schon überlegt und da können wir ja dann sowieso auch mal Feedback von den Leuten, die zuhören, einfordern, denke ich, was auch so Themenwünsche und sowas angeht. Was wir grundlegend sowieso machen möchten, sind ja so Q&A-Sessions, wo wir uns einfach hinsetzen und Fragen beantworten. Ich denke, das sind so die, wo wir spezifisch auf einzelne Themen auch genauer eingehen werden, was dann individuell reinkommt. Meine Erfahrung, ich habe ja meinen anderen Podcast, da ist es, sind die Folgen diejenigen, die auch super viel Spaß machen, weil man da eben die Gelegenheit hat, auf eine komplette Breite an Themen einzugehen. Und da bin ich auch schon jetzt sehr gespannt darauf, inwiefern wir da unterschiedlicher Meinung sein werden. Und freue mich auch auf die Möglichkeit, von dir da sehr viel mitzulernen. Das ist auch eine von meinen Absichten für den Podcast, ist mal so ein bisschen den Blutegel für dein Wissen zu spielen hier und da. Wir wollen auf jeden Fall auch so ein bisschen über Psychologie-Basics aufklären, ne, wo Psychologie herkommt, wie sie aufgebaut ist, was so vielleicht wichtige Meilensteine in der Entwicklung des Feldes waren. Dann hatten wir noch gesagt, wir wollten auf jeden Fall mal so ein bisschen was in Richtung Therapieplatzsuche machen. Ich denke, das wird hauptsächlich dann deine Rolle sein, mal überhaupt grundlegend zu erklären, wie so ein Prozess ablaufen kann, was so ein paar Tipps und Tricks sind, wie man vielleicht eher an den Therapieplatz kommen kann und auf welchen Seiten man gucken kann und so weiter. Weil ich glaube, gerade Therapieplatzsuche ist immer so ein Thema. Ich erfahre es auch in meiner Tätigkeit immer wieder mal. Ich habe viele Athleten und Athletinnen, die da über die Zeit mal Bedarf haben, wo ich dann auch immer ein bisschen helfe und auch meine Hilfe anbiete. Das ist nicht einfach. Und dann haben wir also so diese therapeutischen Themen, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns auch mal vielleicht ein einzelnes Krankheitsbild vor und quatschen da ein bisschen drüber. Dann haben wir so diese sportpsychologischen Themen, wo es um Leistungsdruck, Emotionsregulation und so weiter geht. Und dann vielleicht auch mal so ein bisschen Richtung die Mischung Sportpsychiatrie. Was passiert mit Sportlern, wenn sie psychisch krank werden? Wie ist das vielleicht anders im Vergleich zur normalen Bevölkerung? Welche Krankheiten sind vielleicht eher vertreten und wie äußern sich die anders? Und allgemein dann eben noch so Gesundheitspsychologie. Was, denke ich, vor allem jetzt bei so größeren Einschnitten ins Leben wie Corona nochmal ein bisschen an das Interesseniveau ansteigen lassen sollte.
Fällt dir spontan? Und da, wo es natürlich dann auch, ja, tatsächlich, Thema Ernährung. Ernährungspsychologie ist natürlich irgendwo auch ein Teil von der Gesundheitspsychologie, aber werden wir wahrscheinlich auch nochmal gesondert behandeln, weil es natürlich auch, je nachdem, in welchem Sport man aktiv ist, die Menschen, die dort tätig sind, auch nochmal mehr betrifft. Ich meine, du kommst ja aus dem Kraftsport. Da wäre die Frage, was für ein Kraftsport ist das denn, den du machst? Ist das Bodybuilding oder ist das CrossFit oder ist das Bodybuilding?
Bodybuilding. Kraft-Dreikampf, Powerlifting ist so die Sportart, die ich quasi kennengelernt habe. Also ganz früher so bis ins geht nicht mehr Fußball gespielt, viele Jahre und dann eben durch diverse Verletzungen und OPs zum Kraftsport gekommen und da dann ins Powerlifting reingerutscht.
Ist auch ein Klassiker, ne?
Ja, es ist Auffangsportart. Wobei es jetzt so ein bisschen an einem Punkt ist, wo ich zumindest von meiner Herangehensweise, ich mache Kraftsport, Powerlifting ist das, was ich dann mache, wenn ich mal einen Wettkampf mache. Also es ist halt der Wettkampfsport. Ich trainiere wie ein Powerlifter, aber Powerlifter bin ich dann erst, wenn es zum Wettkampf hingeht.
Ja, das könnte ich wahrscheinlich auch so unterschreiben. Nur, dass ich wahrscheinlich ein bisschen weniger ambitioniert verfolge in meiner kleinen Kellerbutze. Ja, und ich glaube, da in dem Feld ist natürlich das Thema Ernährung nochmal relativ wichtig. Im Powerlifting vielleicht nicht so ganz wichtig wie im Bodybuilding. Vielleicht, aber zumindest mal so in allen kraftsportassoziierten Sportarten, vor allem auch die relativ viel online stattfinden, ist das Thema Körperbild, ist ja auch noch ein großes Thema. Und das Thema Essverhalten und Ernährungspsychologie, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und da werden wir für die Leute, die sich dafür interessieren, nochmal extra ein paar Folgen machen, vielleicht auch mal ein paar Q&As und das Ganze mal ein bisschen von einer halbwegs, wie sagt man, fundierten Seite, gesicherten Seite oder zumindest von einer halbwegs reflektierten Seite aufbereiten.
Ja. Wir werden auch, das haben wir ja auch schon besprochen, hier und da mal Gäste einladen. zu bestimmten Themen, gerade wenn es irgendwie Felder sind, in denen vielleicht wir uns nicht super konkret auskennen oder eben Leute, die auch sonst offen über bestimmte Themen sprechen in dem öffentlichen Auftritt, dass wir da auch immer mal ein bisschen Input von außen haben, auf den wir eingehen können. Ich als Sportpsychologe sowieso habe immer sehr, sehr großes Interesse daran, Athleten und Athletinnen als Gäste zu haben, die man auch dann mal, sag ich mal, als Experten befragen kann in ihrem eigenen Sport und ihrer eigenen Leistung. Und ich denke, das werden dann auch nochmal ein paar interessante Folgen.
Das glaube ich auch. Ich bin auch sehr gespannt, was ich von dir lernen kann, weil ich ja jetzt gerade erst in der Weiterbildung bin. Also der zweite Block ist jetzt ja schon fertig von 4. Aber du bist ja sozusagen schon der echte sportpsychologische Experte. Mein Mitgliedsantrag für die ASP ist jetzt auch rausgegangen. Hey, also es dauert noch ein bisschen, ja. Aber da freue ich mich auch, noch ein bisschen was von dir lernen zu können.
Ja, cool. Ich denke, das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst und dich allgemein auch auf das Projekt einlässt. Ich denke, wir haben
ja, danke fürs
viele
Fragen.
Gute Folgen vor uns. Ja, sehr gern. Und wie gesagt, wer bis hierhin zugehört hat, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns die gerne senden. Wenn ihr spezifische Fragen habt, könnt ihr die uns gerne schicken. Dann nehmen wir die mit auf und gehen da sicherlich auch mal drauf ein. Wir werden so oder so die Q&A-Folgen auch wahrscheinlich dann immer in unseren Stories ankündigen und Fragen sammeln. Mhm. Und wer möchte und wem das gefallen hat, der kann das gerne screenshotten und in seiner Story packen oder Freunden schicken, per WhatsApp verteilen, an seinen Briefkasten hängen, an die Haustür, auf den nächsten Laternenpfahl, überall verteilen. Das hilft. Ich denke, wenn wir so viele Leute wie möglich dazu bekommen, diesen Podcast zu hören, können wir sehr viel, sehr gute Aufklärungsarbeit leisten. Nicht nur für das Thema Psychologie, sondern eben auch für Thema Therapie und Sportpsychologie. Ich danke euch fürs Zuhören.
Dem kann ich nur zustimmen, ja. Und ihr dürft natürlich auch gern an irgendwelche AfD-Plakate hängen, da freue ich mich noch mehr.
Oh yes. Und 30% weniger Zuhörer aus Sachsen. Gut, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.